Dann starten wir bitte mit der Frage, ist Lachen wirklich die beste Medizin?
Ja, das hoffe ich, weil ich das jetzt schon seit fast 25 Jahren in dem Job bin und ich sehe schon, dass das eine sehr, zumindest eine unterstützende Medizin ist in Situationen, wo man krank ist und vielleicht auch gerade nicht voller Hoffnung in die Zukunft schauen kann, dass das da schon sehr hilft, zumindest im Moment. Und die Leute nehmen auch sehr viel mit und es bleibt auch mehr hängen, als man glaubt. Also da habe ich schon oft Rückmeldungen gekriegt, dass sie sich immer erinnern an den Moment, wo man dann sie besucht hat in schwierigen Situationen. Und das ist, glaube ich, so eine langfristige Medizin. Also diese Begegnungen, die man hat und die man sich schön erinnern kann.
Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region.
Ich bin die Ute Sratschnik. Ich bin seit 1998 Rote-Nasen-Clown-Doktor. Und ja, ich bin auch freischaffende Schauspielerin gewesen bis vor ein paar Jahren. Dann habe ich eine Zeit lang das steirische Team geleitet als Programmleiterin. Und jetzt bin ich Clowns-Coach. Also wir haben so ein Coaching-System, wo wir uns gegenseitig unterstützen und künstlerisch weiterbringen wollen. Genau, das mache ich jetzt zurzeit und gehe auch nach wie vor Einsätze in den verschiedensten Häusern.
Können Sie uns schildern, was der Unterschied ist zwischen Lachen im Alltag und Lachen, wenn es wirklich im Krankheitsfall ist oder in einer Einrichtung? Gibt es da einen Unterschied?
Das Lachen selber ist, glaube ich, kein Unterschied, nur man rechnet vielleicht nicht so sehr damit oder man denkt sich oft, nein, in der Situation, das geht ja gar nicht, dass man da lachen darf, das ist ja viel zu eine schwierige Situation oder das ist jetzt nicht passend oder ich glaube, das ist der Unterschied, dass der Clown hat die Fähigkeit oder die Möglichkeit, sagen wir eher so, die Möglichkeit, sein Universum in eine Situation zu bringen, wo man nicht damit rechnet. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Und der Clown darf das, weil für einen Clown gibt es kein richtig oder falsch. Das, was ist, ist und darf sein. Das wird nicht in Frage gestellt oder bewertet. Und das ist das Schöne dran, glaube ich. Der Clown ist wertfrei und da können sich die Leute auch öffnen und sich dann entspannen, weil sie nicht beobachtet werden, ob was richtig oder falsch oder gut oder schlecht ist.
Ich habe mit der Kollegin im Vorfeld schon kurz gesprochen. Mhm. Man verbindet die Clown-Doktors ja immer mit Kindern oder im ersten Moment mit Kindern. Mhm. Warum funktioniert das Konzept auch bei Erwachsenen und älteren Menschen oder funktioniert es anders?
Ich glaube, dass es nicht viel anders funktioniert. Wir verwenden vielleicht andere Tools, wie wir so schön sagen, untereinander, aber ich glaube einfach, das Lachen ist einfach mehr in Vergessenheit geraten bei den Erwachsenen und ich glaube, das ist umso wichtiger, dass man es ihnen auch wieder nahe bringt. Das ist ja nichts für mich, hören wir manchmal oft, das ist ja was für Kinder und dann merken sie aber doch, schau, ich darf ja auch lachen, ich habe auch die Berechtigung, fröhlich zu sein, wie ein Kind. Ja, es ist ja, man sagt ja auch immer, man vergisst oft, wie ein Kind zu denken, das frei von Vorurteilen ist und durch die Welt wandert und alles gut sein lässt, was daherkommt. Und das vergessen die Erwachsenen. Wichtiger ist, dass man es auch bei Senioren oder bei Erwachsenen auch in die Nähe bringt. Das finde ich von der Gesellschaft halt, wird immer aufoktroyiert, du musst Leistung zeigen, du musst funktionieren. Und da ist gerade wichtig, dass die Erwachsenen und die älteren Personen auch Freude und Lachen in ihren Alltag bekommen.
Können Sie ein, zwei Unterschiede schildern, wie Sie es anders machen, wenn Sie mit Erwachsenen oder älteren Menschen arbeiten?
Ja, also bei den Erwachsenen oder älteren Personen, die sind immer sehr, freuen sich immer sehr, wenn sie sich identifizieren können mit einem von den Clowns, weil die Kinder eigentlich auch, aber noch stärker auch dieses Spiel zwischen Mann, Frau und also ein bisschen mehr Klischee-Erfüllungen oder auch mit Musik mehr und sie erzählen auch sehr viel. Also wir hören sehr viel Lebensgeschichten, dann einfach mal zuhören und nicht kommentieren oder werten. Und ja, das sind so die kleinen, feinen Unterschiede. Bei den Kindern ist alles ein bisschen schneller, ein bisschen spielerischer. Aber im Großen und Ganzen Wir kommen als unsere Person, also wir nennen es Personage, haben einen Clown-Charakter, der eine eigene Biografie hat, und das ist das, was eigentlich vermittelt wird über diese Person, mit der man sich identifizieren kann, die man da kennenlernt. Und das ist sozusagen die Begegnung. Man begegnet halt einem Erwachsenen ein bisschen anders als einem Kind. Ja. Genau.
Nun gibt es ja die Roten Nasen schon sehr lange. Können Sie etwas über die Entwicklung des Projekts auch erzählen? Also so ein bisschen Hintergrund?
Ja, wir haben ganz klein angefangen mit, also in der Steiermark zumindest. Also es hat immer mehrere Gruppen gegeben. Also ich war nicht von Anfang an dabei, muss ich sagen, aber recht bald nach der Gründung. Und wir waren eine Handvoll Clowns, mit 5 Clowns waren wir, glaube ich, wie ich dazugekommen bin, und waren halt hauptsächlich auf der Kinderonkologie. Also das war so unser Start. Da hat man den Dr. Urban, der uns das ermöglicht hat, der hat uns eigentlich quasi die Türen geöffnet, hier in LKH Graz. Und dann hat sich das so fast schon verselbstständigt, die Nachfrage ist immer größer geworden und die Leute wollten uns einfach sehen. Und wir hatten offene Türen und mussten aber auch kämpfen, dass wir eben neben der Medizin auch existieren können und unser Standbein aufbauen. Aber im Großen und Ganzen hat sich's dann wahnsinnig schnell entwickelt. Wir sind jetzt in der Steiermark mittlerweile 18 Clowns. Und österreichweit, weltweit wollte ich schon sagen, österreichweit sind wir an die 90 Clowns rund, die aktiv sind. Also wir sind sehr gewachsen und der Bedarf ist sehr groß. Und der Wunsch danach, dass wir die Leute besuchen kommen auch.
Wie läuft jetzt so ein Besuch ab? Können Sie das schildern von... Sie kommen hin?
Ja, wir kommen einmal. Also prinzipiell ist es meistens so, dass wir zu zweit sind. Also es gibt auch Formate, wo man allein arbeitet. Das ist meistens so im Behandlungsalltag. Oder wenn der Kollege erkrankt oder sonst was passiert, dann geht man auch manchmal alleine. Aber prinzipiell gehen wir immer im Duo, treffen uns, stimmen uns ein, werden zu unseren Figuren. Und was ganz wichtig ist, eben auch vorher, vor allem auf den Kinderstationen, auf den Krankenstationen, ist eine sogenannte Übergabe. Also wir haben ein Gespräch mit den Schwestern, ob es irgendwas gibt, was wir berücksichtigen sollen. Gibt es irgendwelche Ansteckungen, also zum Schutz, zum Eigenschutz und zum Schutz der Klienten und Klientinnen. Ja, und dann geht's los. Dann besuchen wir die Klienten und Klientinnen und in den Zimmern. Also es ist jetzt nicht so, dass wir eine Vorstellung machen, sondern wir sind Begegnungskünstler, nennen wir es. Und wir begegnen den Leuten eben direkt und nicht auf der Bühne. Und das ist genau das, was uns unterscheidet von jetzt von einer Clownerie oder einem Clownerie-Theater, Clownstheater in dem Sinn. Und ja. Und den Rest muss man sich fast anschauen, das ist schwer zu beschreiben. Es sind so viele, wir versuchen die Leute da abzuholen, wo sie sind, was gerade Thema ist. Also wir kommen jetzt zwar mit Tools, die wir im Petto haben, also mit Musik, mit Zaubertricks etc. Aber wir schauen zuerst immer nach, was wird jetzt gebraucht. Also es gibt jetzt keine Vorstellung in dem Sinn, die wir jetzt vorher vorgenommen haben, sondern wir haben schon unser Paket an Ressourcen mit. Aber zuerst das Wichtigste ist zu schauen, was wird jetzt gebraucht, gerade in dem Moment. Weil es hat oft keinen Sinn, wenn die Stimmung anders ist, als was wir uns vorgenommen haben, das dann trotzdem durchzusehen. Also da heißt es dann eben feinfühlig agieren und schauen, was gerade passt.
Wo sind die Geschenke? Oh, ein Geschenk. Ich habe sicher irgendwo ein Geschenk. Ich habe auch ein Geschenk. Bestimmt habe ich ein Geschenk.
Können Sie da vielleicht ein Erlebnis schildern? Irgendwas, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist?
Ach ja, das ist meine Lieblingsfrage, weil da gibt es so viele im Laufe der Jahre, aber ich habe mir eins besonders im Herzen behalten, sagen wir mal so. Das war in einem Seniorenheim, das war im geriatrischen Gesundheitszentrum am Griesplatz in Graz. Da ist ein Herr mit seiner Frau unterwegs gewesen im Hof. Da sind wir über den Hof gegangen und die hatten goldene Hochzeit. Und die Dame ist an Alzheimer erkrankt und er wollte sie halt ausführen zum Essen. Und die sind dann halt so drüber spaziert und ich bin mit meinem Kollegen halt drüber gegangen und der hat uns halt angesprochen. Und wir sind ins Gespräch gekommen und hat uns erzählt, was wir gerade vorhaben. Und dann haben wir ihnen eben zum Hochzeitstag ein Lied gespielt. Das war damals, glaube ich, der Schneewalzer. Und dann war das ein Glücksfall, weil das war der Lieblingswalzer der Frau. Und die hat sich da erinnern können und hat zu tanzen begonnen. Und das ist halt auch was wahnsinnig Schönes, gerade bei den Senioren. Die erinnern sich halt an Dinge, die lange Zeit zurückgelegen sind. Und gerade Musik spricht sie total an. Und die hat dann zu tanzen begonnen. Und dann hat man da eine kleine goldene Hochzeitsfete am Hof. Und der Mann war ganz, ganz dankbar und glücklich, dass er mit seiner Frau da tanzen können. Das war wirklich ein schönes Erlebnis, ja. Mhm.
Das klingt wirklich sehr schön. Mhm. Wie wird man eigentlich Clown oder Clownin, sagt man das?
Ich sage ganz gern Clowns und Clownsinnen. Aber Clownin, ja, wäre das Richtige, glaube ich. Wie wird man Clown? Ja, wir sind alle aus der Kunstbranche, also wir sind keine Ärzte, wie viele Leute nach wie vor glauben. Also meistens sind entweder aus der Theaterpädagogik oder Sänger oder Musiker oder Schauspieler. Also wir haben alle irgendwas mit Kunst und Kultur zu tun. Und wenn man bei uns Clown-Doktor werden möchte, dann bewirbt man sich. Da gibt es so Auditions. Das sind dann so meistens 2-3 Tage, wo wir miteinander arbeiten, weil es halt auch wichtig ist, zu sehen, wie kann man in der Gruppe mit der oder demjenigen arbeiten, weil bei uns ist halt auch wichtig, dass wir gut miteinander können. Und ja, und dann dürfen 2-3, je nachdem wie viele Leute wir brauchen, halt bei uns anfangen. Und dann gibt's ein 2- bis 2,5-jähriges Ausbildungsprogramm bei uns. Das heißt, wir werden medizinisch geschult, wir haben Supervision, wir haben künstlerische Fortbildungen, theoretische Fortbildungen, bis sie dann abgeschlossen ist und dann, also während der Arbeit, also die Leute arbeiten dann schon, aber das ist quasi in der Arbeit inbegriffen, dass man zum Clown-Doktor auch ausgebildet wird.
Jetzt haben wir vorher auch eine Animateurin, glaube ich, war das, kennengelernt. Das heißt, sie sind ja nicht allein in den Einrichtungen unterwegs. Mhm. Wie ist das so, das Zusammenspiel mit anderen?
Ganz, ganz wichtig. Also wenn wir den Kontakt zum Personal nicht pflegen, das ist unsere quasi Eingangstür. Und wir sind ja eigentlich, ich sage immer, wir sind 360-Grad-Clowns. Das heißt, wir begegnen ja allen. Wir begegnen ja jetzt nicht nur den Patienten und Patientinnen oder Klienten, Klientinnen, Bewohner, Bewohnerinnen, sondern dem Personal, den Besuchern, auch die Angehörigen haben einen großen Bedarf an Freude und vielleicht ein bisschen aus dem Alltag gezogen werden. Ja, also wir begegnen eigentlich allen, die da sind, und zwar auch dem Personal. Und wir schauen auch, dass wir immer wieder unsere Feedbackrunden machen. Was braucht ihr? Wie ist es gerade für euch? Gibt es irgendwas, wo wir noch uns ein bisschen verbessern dürfen? Oder habt ihr irgendwelche Fragen, Wünsche, Hoffnungen an uns? Genau. Und das pflegen wir regelmäßig auch.
Macht Sinn, dass man sich gerade in der Steiermark auch als Clown bewirbt? Sucht sie weiter?
Derzeit sind wir mit 29 Clowns österreichweit sehr gut aufgestellt. Also letztes Jahr hatten wir große Aufnahmewelle sozusagen. Derzeit werden keine gesucht, aber man findet das immer wieder im Internet oder auf unserer Website, wenn wir wieder Clowns suchen. Also das findet man. Man kann sich natürlich auch blind bewerben. Vielleicht hat man dann Glück, dass man wieder angeschrieben wird. Aber man soll jetzt immer wieder nachschauen, wenn es einen interessiert.
Ich habe eine spannende Frage von meiner Nichte mitbekommen. Mhm. Und zwar, sie hat große Angst vor Clowns. Mhm. Sehen Sie das öfter? Haben Sie das öfter, dass Sie weggeschickt werden, weil jemand sich vor
Ja, das fürchtet. Passiert immer wieder. Das ist kein Geheimnis, dass Clowns nicht immer bei Kindern vor allem gut ankommen, wenn sie zu laut oder zu schrill sind. Also da muss man eben auch mit Feingespür arbeiten. Aber wenn wir zum Beispiel Kinder haben, die länger da sind, immer wieder ein bisschen reinzuschauen und versuchen, den Kontakt herzustellen. Man darf halt nicht mit der Brechstange rein, das funktioniert nie. nirgends, also nicht nur bei uns. Man muss ja auch, also Zwangsbeglückung ist bei uns ein No-Go. Also das lassen wir sicher. Wenn jemand sagt, er will nicht und seine Grenzen aufsetzt, dann sagen wir auch, okay, vielleicht nächstes Mal. Dann fragt man vielleicht, dürfen wir vielleicht nächstes Mal probieren? Und dann muss man das akzeptieren, genau.
Das gilt auch bei Erwachsenen.
Auch bei Erwachsenen, bei allen. Da machen wir keine Unterschiede. Es ist nicht so ein großer Unterschied. Kind, Erwachsenen, jeder hat seine Grenzen und sagt seine Bedürfnisse und auf die müssen wir eingehen.
Erinnern Sie sich vielleicht an eine Geschichte, wo Sie wirklich auch was zu einer, ich sage jetzt, Heilung beigetragen haben? Also gibt es da wirklich so Erfolgsfälle?
Also das ist, wir haben vielleicht eine Heilung begleitet. Ja, also tada, wir haben eine Heilung begleitet vielleicht. Also wir sind ja viel und oft bei chronisch kranken Menschen, wo wir immer wieder kommen auf der Kinderonkologie zum Beispiel, sind wir zweimal in der Woche. Also da sind vielfältige und vielzahlige Kinder und Jugendliche, die wir da begleitet haben. Und wo man sich da natürlich auch mitfreut, wenn jemand als geheilt gilt und wir das auch erfahren. Das ist natürlich eine schöne Sache.
Gibt es irgendeinen Unterschied, wo Sie sagen, Erwachsene reagieren auf uns wahrscheinlich so, wenn wir Programm X machen, Kinder reagieren wahrscheinlich so, wenn wir Programm Y machen?
Nein, da gibt es keine Regel. Und es ist immer wieder erstaunlich, was bei manchen Erwachsenen funktioniert, wo man nie damit gerechnet hat. Also da könnte ich jetzt keinen Unterschied festmachen. Es ist vielleicht das Tempo, es ist vielleicht, dass man zu manchen Tools eher greift bei Erwachsenen, eben zum Beispiel Musik schneller ist bei Erwachsenen als bei Kindern. Da bei den Kindern ist vielleicht mehr der Slapstick im Vordergrund oder Zauberei oder in der Richtung. Aber es gibt kein Rezept, weil es funktioniert auch wunderbar manchmal mit Streichel- oder Kuscheltieren bei Erwachsenen, wo man gar nicht glaubt oder rechnet damit, dass der darauf eingeht, dass er über eine Handpuppe oder was zum Kommunizieren beginnt. Vor allem wenn man schweren Zugang findet, ist das zum Beispiel auch sehr hilfreich, auch bei Erwachsenen und Senioren. Möchte man sich kaum vorstellen, aber es geht. Und es gibt schon so hauptsächliche Tools, aber es gibt kein Rezept. Also das kann jetzt nicht sagen, das wird immer funktionieren beim Kind und das wird immer funktionieren beim Erwachsenen. Weil wir sind so vielfältig und bunt in unserer Menschenstruktur und in unserem Denken und unserem Leben und Erleben. Wir haben ja alle eine Geschichte, die wir mittragen. Da funktionieren oft ganz andere Dinge, von denen wir uns gar nicht vorstellen können, was das sein kann. Deswegen finde ich das also schön und wichtig, dass wir zuerst einmal schauen, wer ist der und was könnt ihr denn ansprechen? Deswegen ist die Arbeit auch so lang, so toll für uns. Weil ich hätte mir nie gedacht, dass ich das über 20 Jahre lang machen werde. Und es ist aber jedes Mal ein neues Universum, das sich da auftut. Mit Überraschungen. Und das hat nichts mit Kind oder Senior oder Erwachsenenalter zu tun.
Kann man sagen, dass Ihre Clowns-Persönlichkeit wirklich eine eigene Persönlichkeit ist? Ja. Haben Sie die über die Jahre geformt?
Ja. Also das ist auch etwas, woran wir hart arbeiten. Also jahrelang, und die entwickelt sich auch weiter. Weil man nimmt natürlich sehr viel von sich selbst mit in diese Clowns-Figur. Ich stelle immer wieder fest, oh Gott, entweder so wäre ich gern oder so möchte ich überhaupt nicht sein. Das sind Anteile der Persönlichkeit, die irgendwie stark vorhanden sind oder die man sich wünscht von sich selbst. Und das entwickelt sich eben auch weiter im Alter. Also meine Clownsfigur heißt Elvira. Die hat sich sicher von Anfang bis jetzt verändert. Aber im Grunde ist sie immer die gleiche geblieben. Aber sie ist halt älter geworden. Genau.
Was wollen Sie vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen zu Ihrem Arbeitsumfeld? Gibt es noch etwas, was Ihnen wichtig ist? So ein Schlussappell vielleicht?
Ein Schlussappell. Ja, wir sind ein Verein, der stark abhängig ist von Spenden. Also wir werden rein von Spenden finanziert. Wir sind ein unabhängiger Verein. Wir haben keine Subventionen. Das heißt, wir sind auch kaum von irgendwelchen Sponsoren unterstützt. Also 95% unserer Spendeneinnahmen kommen tatsächlich von Kleinspendern, die uns dauerhaft unterstützen. Und das wäre natürlich eine große Hilfe für uns, damit wir unsere Arbeit machen können, weil wir sind keine ehrenamtlichen Mitarbeiter. Das heißt, das ist wirklich unser Beruf. Und nicht kein Privatvergnügen, obwohl es ein Vergnügen ist, aber kein privates. Und wir sind da ganz stark abhängig von den Unterstützern und Unterstützerinnen, die uns da dauerhaft helfen. Und gerade in Zeiten wie diesen auch sehr wichtig, dass wir unsere Arbeit machen können.
Da muss ich jetzt kurz nochmal einhaken. Sie sagen, Sie machen das hauptberuflich.
Ja.
Wie kann man das sich vorstellen? Wie schaut da Alltag aus? Sie fahren in verschiedene Einrichtungen pro Tag, acht Stunden lang?
Na, es ist so, hauptberuflich, 50-50, sage ich jetzt. Manche sind 15 Stunden angestellt, manche sind Vollzeit beschäftigt oder 30 Stunden angestellt, die gehen natürlich dann öfter. Unsere Arbeitszeiten gestalten sich ja nicht nur aus Einsätzen, sondern auch, wir haben auch Teamsitzungen, wir haben Fortbildungen, wir haben Supervision und wir haben einen richtigen Einsatzplan. Also wir haben einen richtigen Dienstplan, einen 4-Wochen-Radl, wie man so schön sagt. Und da gibt es genaue Einsatzpläne, wer wann Dienst hat, ja.
Okay. Mhm. Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Danke, danke, danke.
Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.